Der Igel Podcast. Ein Podcast rund um individuelle Gesundheitsleistungen. Gespräche über Gesundheit und Geld.
Herzlich willkommen zum Igel Podcast. Ich bin Andreas Lange und wir haben heute im Programm ein Thema, was uns so ein bisschen ins Auge gesprungen ist bei der Jahrestagung des Netzwerks Evidenzbasierte Medizin. Mitte März jetzt in Berlin haben wir ein bisschen das Programm gescrollt und sind auf ein Thema gestoßen, was jetzt nicht so neu ist im Igel Podcast. Es geht um Gesundheitsinformationen. Es geht darum, wie sie eben transportiert werden sollen, wie sie unter Leute gebracht werden sollen, wie sie verbreitet werden. Neu an dem, was wir gesehen haben, ist aber die Frage, welche Rolle Social Media dabei spielt, besonders Instagram. Wie und ob das gelingen kann. In der Regel sind ja Gesundheitsinformationen so ein bisschen kompliziert und auch nicht so kurz und snackable, wie man sagt. Und wie das gelingen kann, diese komplexen Informationen in dieses Format zu pressen und daraus Memes zu machen oder Reels oder Erklärstücke, da gibt es einige Erfahrungen. Und zwar hat diese Erfahrung gemacht die Cochrane Stiftung Deutschland in Freiburg. Und ich begrüße jetzt herzlich hier im Igel Podcast Studio neben der Jahrestagung, also auf dem Kongress, Dr. Birgit Schindler, sie ist wissenschaftliche Mitarbeiterin bei Cochrane Deutschland. Hallo Frau Schindler.
Guten Tag, Herr Lange.
Schön, dass Sie hier in den Untersuchungsraum, das ist ja dieser Raum, den wir hier bekommen haben, um Podcasts aufzeichnen zu können auf dem Kongress. Schön, dass Sie den Weg gefunden haben. Und Georg Rüschemeyer, zuständig bei Cochrane Deutschland für die Wissenschaftskommunikation. Hallo Herr Rüschemeyer.
Hallo Herr Lange.
Also, Frau Schindler, Herr Rüschemeyer, keine Angst vor Instagram, so haben Sie Ihren Workshop betitelt auf diesem EBM-Kongress und so haben wir auch die Episode dieses Igel-Podcasts genannt, aber meine Bauchschmerzen, komplexe Informationen, die eben auf Instagram, ist das nicht ein Widerspruch in sich?
Würde ich eigentlich nicht sagen. Ja, das war ein rhetorisches Ja. Ich würde eher sagen, es ist kein ganz großer Widerspruch. Also klar, man muss das sehr runterbrechen natürlich, insbesondere für Instagram. Aber das muss man ja nicht immer, wenn man Gesundheitsinformationen erstellt. Weil wenn ich mir jetzt an meine Cochrane Reviews denke, an unsere, dann sind die ja oft hunderte von Seiten lang. Und man muss ja sowieso immer sehr, sehr reduzieren aufs Wichtigste.
Genau, das machen wir in jedem Fall halt. Aber gerade wenn es eben um Wissenschaftskommunikation geht, ist es ja auch oft für Wissenschaftler und Wissenschaftlerinnen, Frau Schindler, sehr schwierig, diese Kröte zu schlucken und das wirklich einzudampfen.
Ja, also da ist durchaus eine Kunst dabei, diese Essenz dann rauszukristallisieren, was man beispielsweise von einem Cochrane Review dann auch mitteilen kann. Und es gehen immer Details verloren auf Instagram, alles kann man nicht bringen und man muss natürlich auch sehr aufpassen, dass man nichts verfälscht und sich auch die wirklich wichtigen Dinge dann einfach rauspickt.
Aber Ihre Wissenschaftsehre macht das mit, dieses holzschnittartige
Ja, wir wollen ja wissen, dass Wissenschaft auch in der Praxis ankommt und dann, wenn man die jüngere Zielgruppe erreichen will, auch Studierende, dann ist Instagram schon eine Plattform, auf der man auch Evidenz verbreiten kann.
Warum ist das so wichtig mit Instagram, Herr Rüschemeyer? Also ich kann mir vorstellen, es ist schon möglicherweise ein bisschen komisch, wenn so komplexe Zusammenhänge dann eben runtergebrochen werden auf so ein paar Aussagen, auf ein Reel oder auf ein Meme auf 20 Sekunden. Warum ist es so wichtig, dass Sie das trotzdem machen?
Naja, für uns war das so eine Art, also erstmal geht es darum, ein neues Zielpublikum zu erreichen, nämlich ein wesentlich jüngeres. Wir waren ja früher auch schon auf Facebook und sind da nicht immer noch, also sind auf verschiedenen Kanälen unterwegs, aber Facebook, Twitter, jetzt heißt es X, wir sind neuerdings auch auf Mastodon. Das ist ja übrigens noch ein viel kürzeres Format, aber ich glaube, da versucht man erst gar nicht, Inhalte allzu groß zu transportieren, sondern da beschränkt man sich von vornherein auf die Fragestellung und dann den Link, jetzt bei Twitter, denke ich jetzt mal dran. Also eine Motivation ist auf jeden Fall, dass man ein jüngeres Publikum erreichen will. Und Instagram ist einfach sehr beliebt bei der Generation 20 bis 30, 35, so die Ecke. Genau, und außerdem finde ich eigentlich schon, also man hat da ein bisschen Platz. Also im Vergleich zu Twitter zum Beispiel, man kann ein bisschen mehr Inhalt eigentlich transportieren. Und wie gesagt, wir haben ja gesagt, also wir wollen Leute erreichen und müssen uns da ein bisschen das Medium aussuchen, wo die Leute unterwegs sind, nicht was uns am besten gefällt.
Also bevor wir gleich da mal dazu kommen, vielleicht kleine Beispiele uns auch anzugucken, wen erreichen Sie denn? Oder haben Sie ein Feedback, wen Sie erreichen, wie viel Sie erreichen, wie jung oder alt Sie sind, warum die Sie anklicken?
Ja, wir haben, also das ist jetzt schon ein bisschen eine Weile her, aber wir haben mal eine Umfrage einfach gestartet, wer seid ihr eigentlich, unsere Follower? Und die gebeten einfach mal, also es war eine strukturierte Umfrage, zu sagen, wer sie sind, was für einen Hintergrund sie haben, wie alt sie sind. Und da stellte sich raus, wie erwartet, dass tatsächlich die Jungen da den größten Anteil ausmachen. Also genau diese Altersgruppe zwischen, sagen wir mal, 20 bis Mitte 30, 40 oder sowas. Dann haben wir festgestellt, dass sehr viele Leute aus den Gesundheitsfachberufen sind oder in Ausbildung in der Richtung auf jeden Fall. Also das waren, glaube ich, an die 90%.
Ja. Ne? Die ja auch sehr jung sind. Also wenn man hier auf dem Kongress sich umguckt, es sind mehr Damen als Herren, da habe ich den Eindruck. Und sie sind eigentlich rein optisch aus einer Instagram-Zielgruppe auch, ne?
Ja, kann ich mir vorstellen. Also ich glaube, die Geschlechterverhältnisse, da gab es kleine Unterschiede je nach Alter und so, aber im Großen und Ganzen ist es halbwegs ausgeglichen, ne?
Ja, erstaunlicherweise bei den Jüngeren tatsächlich mehr Männer, die bei uns auf Instagram folgen. Und ab 35 dann mehr Frauen.
Aber wenn Sie sagen, Frau Schindler, das sind viele Leute eben auch aus diesen Gesundheitswissenschaften, aus dieser Gesundheitswissenschaft, gesundheitsökonomischen Blase, aus diesem Umfeld. Sind das denn auch die Menschen, die Sie erreichen wollen mit Insta oder haben Sie eigentlich so ein sehr viel breiteres Publikum im Kopf?
Diese Zielgruppe ist schon unser Hauptfokus, die sich dann auch schon später als Multiplikatoren, wenn sie dann weiter in der Praxis arbeiten oder jetzt noch in der Ausbildung sind oder im Studium später dann mal ihre Patienten behandeln. Wir wollen natürlich früh die für uns gewinnen, dass sie wissen, wo sie Evidenz herbekommen können. Und eigentlich ist das schon ja unsere Zielgruppe, die wir erreichen wollen.
Also Social Media von GesundheitswissenschaftlerInnen für GesundheitswissenschaftlerInnen.
Wir schließen andere natürlich nicht aus, wir würden uns auch freuen, aber wir haben halt einen gewissen Wissenschaftsjargon doch drauf, den können wir nicht ganz ablegen, wenn wir unsere Inhalte vermitteln wollen und der spricht halt dann doch eher Leute an, die schon ein bisschen mit manchen Begriffen was anfangen können.
Aber dann müssen wir jetzt mal reingehen, Herr Rüschemeier, in Medias Res und vielleicht mal hören, also was sind das für Inhalte und wie bereiten Sie die auf, dass sie dann eben auch in dieses Format passen?
Ja, also ich kann ja mal so ein bisschen erzählen, was wir so machen an verschiedenen Formaten, wenn es recht ist. Also es gibt ja so verschiedene Möglichkeiten bei Instagram, welche Formate man sich da aussuchen kann. Und was wir, würde ich mal sagen, zu mehr als drei Viertel machen, sind sogenannte Karussell-Posts. Das sind also so Slides. Das kann man sich wie eine schnelle PowerPoint-Präsentation vorstellen, eine viereckige, quadratische. Und da haben wir eben uns ein bisschen verschiedene inhaltliche Formate ausgedacht. Also zum Beispiel den Review der Woche, da suchen wir uns einen ziemlich aktuellen Cochrane-Review raus und den stellen wir jetzt so nach einem gewissen Schema, sage ich mal, da, also eine Titelseite, wo das Thema irgendwie dargestellt wird, auch mit dem Bild. Und dann geht es halt darum, eine Seite Vorstellung des Problems, dann so ein bisschen die eine Seite die wichtigsten Fakten und Daten des Reviews, also wie viel Studien.
Also wenn Sie sagen eine Seite, dann heißt das, man kann
so
sich
ein
da
kleines
so,
Swipe,
also so genau. durchswipen.
Genau, ja. Richtig, genau. Mhm. Also beim zweiten Slide sagt man dazu, sieht man halt so ein bisschen diese Kerndaten, ne? Also wie viele Studien waren in dem Review enthalten und wo kamen die her und wie aktuell ist die Evidenz und so weiter und so fort. Und dann gibt es noch einen Slide für Ergebnisse, so ein bis zwei, je nachdem wie komplex die sind. Aber wir versuchen das halt runterzubrechen und jetzt auch wirklich nur die Endpunkte rauszusuchen, die jetzt wirklich irgendwie am interessantesten erscheinen. Und nicht alles, nicht diesen Vollständigkeitsanspruch, den man in der Wissenschaft oft hat.
Aber dann muss ich noch mal, wir haben am Anfang doch schon drüber gesprochen, auf diese Reduzierung würde ich dann gerne noch mal drauf eingehen. So ein Cochrane Review, sagen Sie, 130 Seiten, liege ich da so ungefähr richtig? Und jetzt kommen Sie, Herr Rüschemeier, mit drei Slides um die Ecke.
Ja.
Wie geht das?
Ich würde mal sagen, also ich meine, es gibt ja in jedem Review gibt es ja auch schon ein Abstract und ein Plain Language Summary. Ne? Da ist das ja auch schon sehr kondensiert und das kondensieren wir halt noch mal ein bisschen weiter. Also in so einem Abstract stehen ja zum Beispiel doch meistens die viele Endpunkte drin, also die meisten untersuchten Endpunkte. Und gut, dann machen wir nochmal eine Reduzierung vielleicht, ne, und suchen uns den einen oder zwei Endpunkte aus, die wir jetzt am relevantesten finden. Und sagen natürlich auch immer, die vollständige Information findet ihr im Review. Das ist natürlich ein wichtiger Hinweis, ja. Wobei man, glaube ich, gerade bei Instagram darauf achten sollte oder im Kopf behalten muss, dass Leute tendenziell nicht sehr oft jetzt irgendwie sagen, oh, das ist so interessant, da gehe ich jetzt raus aus Instagram und mache nochmal eine Recherche, sondern das Ziel sollte schon sein, dass man möglichst viel Info schon in diesem Post sozusagen liefert.
Jetzt sehe ich, dass Sie Ihr Handy da auch liegen haben. Und wir haben jetzt so viel darüber gesprochen, wie das geht, 130 Seiten auf 3 Slides zusammen zu dampfen. Dann öffnen Sie doch mal so einen Insta-Post.
Genau, also die meisten,
den man akustisch auch vermitteln kann.
Diese Posts, die ich gerade erläutert habe, das sind natürlich leise Posts ohne Akustik. Aber wir haben ja auch ein paar Videos hier. Wir haben zum Beispiel mal eine Serie, die läuft noch, angefangen schon vor einiger Zeit, wo Kollegen von uns einfach mal anlässlich des 30-jährigen Geburtstags von Cochrane gefragt wurden, so aus eurer Zeit bei Cochrane, was ist euch da so, gibt es da eine Review, der euch besonders in Erinnerung geblieben ist? Und genau das sage ich, glaube ich, auch als Intro, aber ich mache das mal an.
Ja. Unser Team gefragt, welche Reviews besonders in Erinnerung geblieben sind.
Ich habe mir ein aktuelles Review aus der Special Collection der Cochrane Library rausgesucht. Das ist ein Review von 2023 und das Autorenteam geht hier der Fragestellung nach, hat die Supplementation von Vitamin D tatsächlich einen Einfluss auf schwere Asthmaanfälle? Dies ist insofern interessant, weil es sich hier um einen Review mit dem Status Conclusion Changed handelt. Schauen wir uns also mal den Hintergrund an. Es gab also offiziell schon mal ein Review zu dieser Fragestellung, in dem das Autorenteam zu dem Ergebnis kam, dass hier tatsächlich die Supplementation von Vitamin D ein großes Potenzial hätte, das Risiko von Asthmaanfällen zu reduzieren. Danach gab es aber noch einige mehr Studien, die darauf hinwiesen, dass dieses Ergebnis tatsächlich zu hinterfragen ist. Deswegen hat sich das Autorenteam entschieden.
Wie lange muss man zuhören, um das in Gänze zu erfassen?
Ungefähr 90 Sekunden.
Jetzt okay,
muss ich mal kurz
okay.
Hier die Kollegin zum Schweigen bringen. So.
Aber hätten wir dieses kleine Reel am Anfang gespielt, dann hätte sich die Frage nach der Zielgruppe, glaube ich, erübrigt, wenn es hier um Supplementation und was nicht alles geht. Das ist schon für ein Fachpublikum gedacht.
Ja. Wir schließen andere nicht aus, aber es hat sich ja auch in der Umfrage, die wir gemacht haben, gezeigt, dass wir die Follower einfach aus den Gesundheitsfachberufen und den Studierenden, dass das unsere Follower sind. Und
ja. Jetzt war das war jetzt eine Rubrik oder eine Serie, wie Sie es genannt haben, mein Review, seit ich bei Cochrane arbeite. Gibt es denn mehrere Kanäle oder Rubriken oder so Themenkanäle, die Sie bedienen?
Ja, wir haben auch methodische Formate. Ein Einmaleins der Statistik und ein ABC der Evidenz.
Wie geht denn das Einmaleins der Statistik?
Da erklären wir zum Beispiel Begriffe wie, welche Infos liefert ein Konfidenzintervall oder was kann ich aus einem Forest-Plot erfahren und auch mit grafisch natürlich aufbereitet, wie es für Instagram ja auch gefordert ist und ein bisschen anschaulich und originell präsentiert. Und erstaunlicherweise werden diese Posts mit vielen Likes honoriert. Also diese doch etwas trockenere Methodik, die wir ja auch, wir liefern ja nicht nur Gesundheitsinformationen, sondern wollen auch ein bisschen den methodischen Teil abdecken. Dadurch unterscheiden wir uns wahrscheinlich auch von manch anderen, die nur Gesundheitsinformationen
liefern. Also so ein bisschen, was ist Cochrane? Wie denkt Cochrane?
Ja, welche Methoden
warum gibt
genau
es Cochrane? Und warum ist das wichtig für die Forschung?
Und welche Begriffe, statistische Begriffe oder Begriffe einfach, die sich darauf beziehen, wie Studien aufgebaut sind. Welche Begriffe brauche ich, wenn ich mich mit medizinischer Literatur beschäftige?
Das hört sich so ein bisschen an wie so eine Einführungsveranstaltung in evidenzbasierte Medizin.
Niederschwellig könnte man das vielleicht sagen. Das
Also ja, klar, so eine Erklärung, ein bisschen Sendung mit der Maus vielleicht, was eher, oder? Also erklär mir den P-Wert in 3 oder 4 Slides, würde ich das mal nennen.
Also eine gesundheitswissenschaftliche Maus ist es ja, die das dann versteht.
Ja, so ein bisschen. Aber wir versuchen das natürlich möglichst, also es ist natürlich immer die Quadratur des Kreises, ja, ein Konfidenzintervall zu erklären, so dass es wirklich jeder versteht und das in so kurzem, in so wenig Platz, ja, ist natürlich immer schwierig. Also da muss man immer Kompromisse schließen. Aber ich glaube, wie gesagt, es kommt ja relativ gut an. Ich glaube, dass das tatsächlich irgendwie uns unterscheidet von anderen. Es gibt ja 1001 Gesundheitsangebote auf Instagram. Ja. Aber sowas Methodisches kommt da relativ selten vor. Und deswegen denken sich die Leute vielleicht, ah, okay, das ist mal was anderes, das gucke ich mir genauer an.
Aber Frau Schindler, ich habe Sie unterbrochen. Ich habe ja gerade nach den Kanälen, nach den Themenbereichen gefragt. Sie haben gesagt Statistik und das zweite war das einmal eins.
Das ABC der Evidenz.
Evidenz. Ja. Und das sind dann immer so Themenreihen oder Serien. Gibt es davon noch mehr oder sind es so diese, mein liebstes Review?
Wir haben noch, wusstest du eigentlich das? Dahinter steckt dann meistens auch ein Cochrane-Review oder auch mehrere Cochrane-Reviews zu einem Thema. Welche Formate haben wir noch?
Ach, also wir haben natürlich die Videos, die wir schon erwähnt haben. Das ist ja mal auch noch ein ganz anderes technisches Format. Dann gibt es auch noch, es gibt auch noch kürzere Posts. Also damit nicht jeder Post jetzt irgendwie etliche Slides lang ist und irgendwie Leute die Aufmerksamkeitsspanne auf Instagram vielleicht schon ein bisschen auf die Probe stellt, gibt es halt auch mal das sowas nur mit einem Slide, nur eine Seite mit irgendeinem kurzen Veranstaltungshinweis oder auf einen kleinen News-Bit sozusagen oder auch mal die sogenannten Memes, wo es dann ein bisschen auch lustiger wird, hoffentlich.
Bei den Memes ist leider jetzt akustisch nichts zu hören. Aber wo wir gerade schon mal Ihr Handy bedient haben, haben Sie noch so ein Beispiel? Also dieses Einmaleins der Statistik, das würde mich zum Beispiel würde mich sehr interessieren.
Also das ist jetzt kein Meme, aber ich habe jetzt mal eins aufgemacht. Da ist zum Beispiel so eine Aussage wie Behandlungen müssen fair verglichen werden. Also so Grundkonzepte der evidenzbasierten Medizin. Was ist überhaupt ein fairer Vergleich? Ne? Und das wird dann einfach noch mal ein bisschen auch auf mehreren Slides erklärt. Ist jetzt nichts, was ich abspielen kann.
Ah, okay.
Nee, kann ich nicht. Mhm. Das müsste man auch lesen, aber es ist vom Format her jetzt ein bisschen ähnlich. Es sind auch einfach auch mehrere Slides, die man nacheinander durchswipen kann. Genau, und wir geben uns auch da irgendwie Mühe, das halt richtig und korrekt, so korrekt wie möglich, aber auch so leicht wie möglich irgendwie zu formulieren.
Also, ich finde das ja mutmachend, weil ich glaube, dass ja wirklich auch ein Dauerkonflikt ist zwischen Menschen, die schreiben und die verbreiten und die Leuten, die forschen und denen zum Beispiel die Zahlen hinterm Komma immer unheimlich wichtig sind. Und wir Journalisten kommen ja dann nachher und sagen, ungefähr so ein Drittel. Ne?
Genau.
Von daher finde ich das ja sehr mutmachend. Aber gibt es denn da auch irgendwo Grenzen, wo Sie sagen, also klar, diese Komplexität lässt sich nicht abbilden. Gibt es dann Grenzen, wo Sie sagen, also da ist Insta wirklich, das taugt dafür nichts?
Also wir setzen uns natürlich Grenzen, dass wir keine Empfehlungen geben wollen und dadurch dann auch oft die Wissenschaft halt etwas im Ungefähren oft bleiben muss, weil die Vertrauenswürdigkeit der Evidenz eben nicht ausreicht und das wird dann von uns auch so kommuniziert. Und das ist dann halt nichts Klamouröses oder Aufsehenerregendes, sondern einfach wie der Stand der Wissenschaft auch ehrlicherweise dargestellt werden muss. Und
ja, ich glaube, das ist vielleicht, also es ist keine Grenze, die wir uns setzen, aber das ist vielleicht einer der Gründe, warum unsere Reichweite auf Insta dann doch wahrscheinlich begrenzt bleiben wird. Wenn man jetzt mal guckt, es gibt ja die Medfluencer, etliche, ne? Das werden sie, glaube ich, genannt, also die medizinischen Influencer, die da irgendwelche Empfehlungen abgeben.
Die sehr mit Vorsicht zu genießen.
Ja, eben, genau. Die natürlich überhaupt keine Hemmung haben, irgendwas zu empfehlen oder irgendwie ganz konkret zu werden und so zu tun, als wüssten sie es ganz genau. Und dadurch, dass wir natürlich immer sagen, ja, zum Beispiel dieser Review hat das, also möglicherweise zeigen die Ergebnisse, dass dieses und jenes besser ist als was anderes, aber wir sind uns nicht ganz sicher. Ist natürlich ein großes Problem allgemein bei der Vermittlung von solchen Review-Ergebnissen, dass die eben leider sehr, sehr oft nur wenig vertrauenswürdige Evidenz liefern.
Also es ist immer dieses
mit Fragezeichen.
Leichte Hinweise oder eben keine Hinweise und so. Und,
genau.
Und als Verbraucher möchte man ja gerne sowas hören. lass das machen beim Arzt oder bei der Ärztin, das ist gut.
Ja, ne? Und die Realität eines Reviews ist ganz oft, dass dann irgendwie sowas steht wie, möglicherweise gibt es keinen oder nur einen geringen Unterschied zwischen Behandlung A und B.
Ja? Aber, das ist ja jetzt keine Grenze, die sozusagen Insta vorgibt, sondern das ist eine Grenze der evidenzbasierten Medizin, dass man sich da annähert, aber dass man immer sehr vorsichtig sein muss mit solchen klaren Urteilen.
Ja, jetzt verstehe ich. Die Grenze, die wir uns auf Instagram setzen, ist, dass wir also Qualität vor Reichweite auf jeden Fall, dass wir auch nicht mit, wenn wir Kollaborationsposts machen, dann eigentlich nie mit Einzelpersonen, nur in Ausnahmefällen, lieber mit Institutionen, mit Fachzeitschriften. Und also dieses sich sehr mit anderen verbinden auf Instagram, da sind wir jetzt eigentlich ein bisschen vorsichtig.
Genau, also das ist ja so eine Möglichkeit auf Insta, dass man sich mit einem anderen Account sozusagen zusammentut. Ja, das kann auch durchaus von einem Vorteil sein, zum Beispiel wenn der andere Account wahnsinnig viele Follower hat und man selber noch nicht so viele, dann kann man vielleicht ein paar von den anderen Followern sozusagen überzeugen, auch einem selbst zu folgen. Aber da muss man sich zum Beispiel natürlich gut überlegen, mit wem man das macht und also... Genau.
Also keine Angst vor Insta heißt ja jetzt der Workshop, den Sie anbieten werden auf dem EBM-Kongress dieses Jahr. Und da sind vielleicht möglicherweise viele Menschen auch von Fakultäten, von Organisationen, von Institutionen, die sagen, wir würden das auch gerne machen, dieses Insta. Gibt es denn da so klare Empfehlungen, die Sie sozusagen aus Ihren Erfahrungen geben können, jetzt für andere Organisationen, die sich da auch ein bisschen annähern möchten?
Also was die Inhalte anbelangt, müssen halt Wissenschaftler lernen, Details wegzulassen und die Essenz herauszufiltern. Und dann braucht es aber auch jemand, der sich mit den visuellen Aspekten, also der Grafik, auseinandersetzt und sich auskennt und auch insgesamt Instagram-affine Mitarbeiter, die sich dann darum kümmern, wie man die Inhalte visuell ansprechend dann auch präsentiert. Also jemand mit Grafikkenntnissen.
Das heißt, der Cochrane Insta-Account, das ist auch ein Teamwork. Das müssen, ja, also absolut. Müssen schon mehrere Gewerke zusammenarbeiten. Kann man das beziffern, wie viele Leute jetzt quasi sich darum kümmern, den zu pflegen und wie viel Zeit das in Anspruch nimmt?
Also es sind so vier Leute, würde ich mal sagen. Ne? Ja. Es gibt einen, der sich hauptsächlich um die technische Seite kümmert und zwei bis drei, die an den Byte dann am Inhalt sozusagen basteln. Und wir machen das auch immer nach so einem Verfahren, dass wenn einer irgendwas entworfen hat, dass dann die andere sozusagen nochmal drüber guckt und andersrum, sodass immer mindestens vier Augen sich inhaltlich das auch nochmal angeguckt haben.
Und das Technische, wenn Sie sagen das Technische, damit meinen Sie dann auch das Visuelle und das Grafische, was ja auch dazu gehört.
Genau, also Insta ist ja traditionell ein ganz visueller Social-Media-Kanal, was sich daran auch äußert, dass das alles in Form von eigentlich Bilddateien sozusagen da nur hochgeladen werden kann, außerdem, oder Videodateien. Also ursprünglich war das ja ganz unschriftlich. Man kann da natürlich, insofern mogeln wir ein bisschen, weil wir natürlich unsere Bilder jetzt mit Schrift dann auch doch wieder bestücken. Das geht natürlich schon. Genau, also da braucht es jemanden, der sich da ein bisschen auskennt. Aber ich glaube, das kann man zur Not auch lernen. Also es gibt es auch Software zum Beispiel, die es ein bisschen einfacher macht. Man muss jetzt nicht ein totaler Grafikexperte sein.
Also das Allerwichtigste ist, dass WissenschaftlerInnen lernen, die Sachen
runterzubrechen,
runterzubrechen und zusammenzudampfen. Und das Zweite ist, man braucht ein Team mit mehreren Gewerken und eben auch mit einem technikaffinen Menschen, der sowohl filmisch als auch grafisch ein bisschen in der Lage ist, das zu machen. Und das ist das, was Sie gesagt haben. Was noch fällt Ihnen ein, wenn es darum geht, jetzt anderen Menschen da oder anderen Organisationen zu empfehlen, damit anzufangen?
Ja, also Spaß daran haben, originell zu denken, Wissenschaft auch mal originell zu denken.
Also ja, also ich finde auch, und mir macht das total Spaß, weil es ist eine gute Herausforderung, muss man ja oft genug machen. Und dadurch, dass wir uns auch gesagt haben, wir von vornherein nicht gesagt haben, wir wollen es eben ein bisschen lockerer auch angehen, was ja auch vielleicht für die Zielgruppe besser ist, ist das auch für uns irgendwie ganz unterhaltsam oft, irgendwie uns vielleicht irgendeinen lustigen Zugang zu überlegen zu einem ernsten Thema. Ja? Muss auch nicht immer sein. Ich glaube, wir haben auch viele ganz sachliche Posts, aber manchmal, wenn wir einen originellen Einfall haben, dann setzen wir den eben auch um. Das macht schon mal, ich finde, das ist ein guter Motivator für das Team, sich daran zu beginnen.
Gibt es so ein paar Fehler, die passiert sind, die man möglicherweise mit Ihren Ratschlägen vermeiden könnte?
Wir sind perfekt, oder?
Also, wir haben uns weiterentwickelt. Also die Formate, die sind natürlich dann auch gewachsen. Und man muss natürlich auch Inhalte anbieten können in der Regelmäßigkeit. Wir haben halt mit unseren Cochrane-Reviews ein unerschöpflicher Fundus an Möglichkeiten, regelmäßig Evidenz zu posten. Und jede Institution, die halt nicht so regelmäßig vielleicht auch doch interessante neue Inhalte posten kann, die tut sich vielleicht dann schwerer, in dieser Regelmäßigkeit Posts abzusetzen.
Wenn Sie sagen Regelmäßigkeit, meinen Sie damit wirklich richtig regelmäßig, also ein Post pro Woche oder so? Oder nur einfach, dass man merkt, es läuft, da kommt immer wieder was nach?
Ja, so 2 bis 3 oder sogar 4 Posts pro Woche erwarten die Follower schon.
Ach, da sitzen Sie auch dran. Also ja, versuchen also Sie auch wirklich also in dieser Regelmäßigkeit zu produzieren.
Ja. Das muss nicht immer um 12 Uhr mittags genau gepostet werden, aber halt sozusagen 2, 3, 4 Posts pro Woche sind schon gut. Also es ist ja, man muss ja immer daran denken, das Ganze ist ja von der großen Blackbox dieses Algorithmus gesteuert. Und den muss man dann sozusagen auch ein bisschen glücklich machen. Ne? Und da sind einfach Accounts, die jetzt nur einmal im Monat einen Post absetzen. Den kann man natürlich auch folgen, ja, aber die werden von dem Algorithmus irgendwo ganz, ganz unten angesiedelt. Das heißt, da hat man relativ wenig Chancen, dass der Algorithmus sagt, ah, die machen interessante Inhalte, die verteilen wir jetzt mal ein bisschen weiter. Also der Algorithmus bestimmt ja, wie viele Leute meinen Post sehen. Ja. Ich habe vielleicht ein paar Follower, die sehen das vielleicht ein bisschen häufiger, aber idealerweise macht man ja irgendwas, was so interessant erscheint, dass der Algorithmus sagt, das spiele ich jetzt auch mal an andere User aus, die vielleicht noch nie was von Cochrane gehört haben.
Aber das ist ja sehr wichtig, Frau Schindler, was Sie gesagt haben. Im Grunde muss man sich dann wirklich, wenn man sagt für die jeweilige Organisation, ich möchte auch gerne präsent sein auf Instagram, dass man sich sehr wohl Gedanken macht, wen möchte ich ansprechen? Das ist relativ klar bei Ihnen, aber auch, worüber werde ich in 2 Monaten posten oder vielleicht sogar in einem halben Jahr oder in einem Jahr?
Genau, habe ich Inhalte,
man darf, die
ich,
wenn man das anfängt, darf das nicht abreißen, aus Gründen des Algorithmus und auch aus Gründen, die Follower, die man hat, irgendwie die zu verprellen.
Ja, also die habe ich regelmäßig Inhalte, die ich dann auf Instagram auch aufbereiten kann.
Also ich meine, man kann wahrscheinlich auch sagen, wir machen uns da jetzt eine Präsenz und posten da alle ein paar Monate mal irgendwie was drauf. Aber ob das dann irgendwie jemals auch nur annähernd abhebt, bin ich sehr skeptisch. Und man findet relativ viele solche Accounts, ne, die jetzt eher ziemlich inaktiv sind. Aber ich glaube, da, also kann man natürlich auch machen, aber dann wird sich, glaube ich, nicht allzu viel tun bei der Zahl der Follower. Oder?
Jetzt haben wir die ganze Zeit über Insta gesprochen. Das liegt auch an dem Workshop, den Sie hier anbieten werden auf dem Kongress. Keine Angst vor Instagram. Ist das denn so 1:1 übertragbar auf andere soziale Kanäle auch? Oder war das jetzt wirklich zugeschnitten auf Instagram?
Es lässt sich meines Wissens auch auf andere Kanäle übertragen. Also ich habe irgendwie nicht das Gefühl, dass ich der ultimative Experte für Social Media bin. Da gibt es bestimmt in irgendwelchen Marketingagenturen sehr viel besser ausgebildete Leute. Aber das lässt sich im Prinzip schon übertragen. Also ich meine, je aktiver man ist, also Twitter zum Beispiel, wo jetzt viele weggehen, aber noch viele sind, hat ja auch so einen Algorithmus, der sehr danach guckt, wie oft man postet und wie oft die Sachen dann auch von anderen angeguckt werden und geliked oder weitergeleitet werden. Das Prinzip ist ja bei Insta relativ ähnlich eigentlich. Und wir haben vielleicht auch so ein bisschen uns um Insta gekümmert, weil wir eben auch dachten, mal gucken, wie das mit Twitter weitergeht. Wir sind da auch so ein bisschen skeptisch, aber haben uns noch nicht wirklich entscheiden können, da jetzt abzuwandern. Aber es fehlt so ein bisschen auch an der Alternative. Es gibt jetzt einige andere, die da so reindrängen. Ja? Mastodon und Blue Sky und wie sie alle heißen, Threads von Meta. Aber mein Gefühl ist, da hat sich noch keiner jetzt so richtig überzeugend als Alternative zu Twitter etabliert. Und deswegen hatten wir das auch, war noch ein zusätzliches Argument, mal zu sagen, okay, Insta ist auf jeden Fall was anderes. Ist ja nicht so, ist ja schon ein sehr anderes Format irgendwie auch und eine andere Zielgruppe. Aber jetzt werden wir mal ein bisschen mehr Energie da reinstecken und die anderen Kanäle vielleicht mal so ein bisschen zurückfahren. Nicht ganz zurückfahren, aber ein bisschen weniger Energie reinstecken.
Meine letzte Frage ist eigentlich die gleiche wie die erste Frage, Frau Schiedler. Ich stelle mir gerade vor, Cochrane Deutschland, das sind ja so einige und eben sehr viele Wissenschaftler auch. Sie haben ja gesagt, wie wichtig das ist, dass die Bereitschaft bei WissenschaftlerInnen da sein muss, sich eben zu öffnen, das zusammenzunehmen. Gibt es denn auch Kolleginnen und Kollegen im Haus, die sagen, das ist Teufelszeug, das mache ich nicht mit. Das untergräbt meine wissenschaftliche Ehre.
Ich hoffe, dass alle dahinter stehen und ich
eigentlich, also ich würde sagen, nein, oder? Also klar gab es mal am Anfang so Bedenken, so ist Insta das Richtige für so ernsthafte, wir wollen ja schon irgendwie, also Reviews sind eine ernste Sache und wir wollen auch irgendwie seriös und ernsthaft bleiben und auch so rüberkommen. Da gab es vielleicht anfangs so ein bisschen Bedenken, aber ich glaube, seit das läuft, sind doch eigentlich alle sehr zufrieden damit, ne? Und finde es auch eine super Sache, dass man sich eben mal ausgeweitet hat und auch mal ein bisschen was anderes probiert.
Tatsächlich fokussieren wir, die sich jetzt mit der Dissemination von Cochrane Evidence beschäftigen, auch wirklich auf die Dissemination und sind da auch zu Fachfrauen und Fachmännern geworden in diesem Runterbrechen von diesen komplexen Wissenschaftsinhalten. Also da muss man als Wissenschaftler auf jeden Fall auch reinwachsen, Erfahrungen machen und auch schon viel Wissen mitbringen, damit man die richtigen Informationen auch rauszieht und nicht irgendein Detail, das nicht von besonders großer Relevanz ist, sondern man muss erstmal wirklich auch verstehen, das Ganze verstehen und dann kann man erst die Essenz herausfiltern. Und da wächst man eigentlich auch rein als Wissenschaftler.
Ja, aber die Frage ist ja, ob das von allen getragen wird im Haus.
Also ich finde schon, es ist ja gerade bei Cochrane Reviews und so ist ja klar, oder bei so Gesundheitsinformationen, dass das irgendwie auch das Volk gebracht werden muss, oder? Also wenn ich jetzt theoretischer Physiker bin und dann kann ich mir vielleicht leisten zu sagen, ich will das nur mit anderen theoretischen Physikern irgendwie diskutieren, die Stringtheorie und die Vor- und Nachteile davon. Und Normalsterbliche verstehen das sowieso nicht, aber ich finde bei sowas, wo es letztendlich um Gesundheit von jedem und jeder geht, da kann man sich das eigentlich, finde ich, auch als Wissenschaftler nicht leisten zu sagen, ich bleibe hier nur bei meiner hochwissenschaftlichen 15. Nachkommastelle und irgendwie jedem einzelnen Endpunkt, der überhaupt erhoben wurde, muss auch gleichberechtigt irgendwie dargelegt werden. Ich finde, das wäre nicht die richtige, hätte ich jetzt nicht so viel Verständnis für, muss ich sagen.
Und es sind halt leicht verdauliche Happen, die wir dann aber immer darauf verweisen, wer sich da jetzt tiefer dafür interessiert, der findet unter der und der CD-Nummer, dann den Review im Volltext und eigentlich ist vielleicht so eine Art Anfüttern auch oder auch mal über den Tellerrand schauen. Also wir haben ja Gesundheitswissenschaftler aus den verschiedensten Bereichen und wir posten ja dann Cochrane-Evidenz zu allen möglichen Themen und dann hat vielleicht mal ein Physiotherapeut, bekommt mal was über Pharmakotherapie mit und interessiert sich dann dafür und schaut vielleicht genauer nach. Also es sind natürlich kleine Happen, die nur gewisse Details in den Posts darstellen. Und wenn man in die Tiefe gehen will, muss man dann natürlich selbst aktiv werden.
Also höre ich raus, keine Angst vor Instagram. Das ist der Titel Ihres Workshops morgen. Haben, ja. So haben wir die Episode des Eagle-Podcasts heute genannt. Wir haben diskutiert, ob und wie sich Gesundheitsinformationen über Instagram und sicherlich eben auch über andere soziale Medien verbreiten lassen, wie diese Gesundheitsinformationen aufbereitet werden müssen, damit das gelingt. Diese Episode des Eagle-Podcasts, die haben wir aufgezeichnet am Rande der diesjährigen Jahrestagung des Netzwerks Evidenzbasierte Medizin in Berlin. Und ich bedanke mich sehr herzlich bei Dr. Birgit Schindler. Vielen Dank, dass Sie bei uns waren. Wissenschaftliche Mitarbeiterin bei der Cochrane Gerne. Deutschland Stiftung Freiburg und bei Georg Rüschemeyer, zuständig dort für die Wissenschaftskommunikation. Also schön, dass Sie sich auf dem Kongress die Zeit genommen haben.
Klar, danke für die Einladung.
Danke.
Das war der Eagle-Podcast. Wie immer am Schluss mit einer herzlichen Einladung, uns noch mal zu besuchen auf eagle-monitor.de. Da gibt es ein Kommentarfeld, da können Sie uns ein Feedback geben, wie es gefallen hat und auch was nicht gefallen hat. Oder auch gerne Themen vorschlagen, von denen Sie denken, ach, da könnte man doch eigentlich auch mal trefflich drüber diskutieren. Ich bin Andreas Lange, ich bedanke mich für Ihr Interesse. Vielen Dank fürs Zuhören und bis bald.
Eagle Podcast.